Meine Damen und Herren, ich möchte etwas auch über den Tellerrand, über den deutschen Tellerrand, auch über den Tellerrand der NROs hinausführen. Mir scheint, die Diskussion war doch sehr auf Deutschland konzentriert und wir beschäftigen uns natürlich auch mit Grundsätzlichem. Lassen Sie sich mit etwas Vordergründigem beginnen. Die Bundesregierung, die Bundeswehr hat, wie wir gesehen haben, sehr großes Interesse an zivil-militärischer Zusammenarbeit und Koordination mit uns humanitären und Entwicklungsorganisationen. Das zeigt sich nun insbesondere in Afghanistan, wo die Bundeswehr gegen die aufständischen Taliban den Wiederaufbau sichern und die Köpfe und Herzen der Bevölkerung gewinnen will, also so heißt es offiziell. Dieses Konzept, und Herr Bühler hat es ja auch schon ausgeführt, ist keine deutsche Erfindung. Sie stammt aus der NATO, die diese ursprüngliche militärische Strategie von der US-Armee übernommen hat. Und wenn wir sie nun verstehen wollen, diese Strategie, sollten wir ins Original schauen. Das Handbuch der US-Armee zur Aufstandsbekämpfung gibt meiner Meinung nach da die beste Auskunft. Co-Autor ist der General Petraeus, Sie kennen ihn aus Irak, er ist inzwischen auch für Afghanistan zuständig. Das Handbuch beinhaltet Empfehlungen zur Best-Practice-Bekämpfung von bewaffneten Gegnern, Aufständen und Guerillas in sogenannten Gastländern durch die intervenierende US-Armee und ihre Verbündeten. Es bezieht sich explizit auf erfolgreiche Erfahrungen aus dem Vietnamkrieg. Eines der Erfolgsrezepte heißt zu Deutsch etwa einheitliche Anstrengung, Integration ziviler und militärischer Aktionen, Akteure. Was wird nun in dem Handbuch einzeln dazu empfohlen? Grundsätzlich geht es um die Kombination von militärischer Sicherung und Niederschlagung des Gegners mit wirtschaftlichen und sozialen kombiniert mit wirtschaftlichen und sozialen Programmen. Dadurch werde, sagt das Handbuch, die Akzeptanz in der unsicheren Bevölkerung gewonnen und der Gegner isoliert. Folgendermaßen soll die Strategie umgesetzt werden. Erstens durch Einbeziehung aller zivilen Partner, auch der NRO. Zweitens durch ein arbeitsteiliges Vorgehen. Das heißt, wo immer möglich, sollten die Zivilen die mit ihrer besseren Kompetenz die zivilen Aufgaben durchführen. Drittens durch entsprechende Integrations- und Einflussmechanismen natürlich. Wo es möglich ist, durch direkte Kontrolle. Wo es nicht möglich ist, zum Beispiel bei NRO mit einem unabhängigen und gar humanitären Mandat und auch einer anderen Außendarstellung, indirekt über Finanzierung, über Koordinationsmechanismen bis hin zu informeller Abstimmung und Informationsaustausch. Das Ziel ist, Synergien zu entwickeln, eine gemeinsame Zielsetzung zu erreichen. Das ist immer wieder das Stichwort in dem Handbuch. Soweit zu diesem US-Original. Und für uns tauchen natürlich da die ersten Fragezeichen auf. Worin unterscheidet sich nun das deutsche Konzept, das hier vorgeschlagen wurde, von diesem Original? Meiner Meinung nach relativ wenig. Und dann, welche Möglichkeiten haben die deutschen NRO, zum Beispiel nun in Afghanistan, die in Afghanistan arbeiten? Können sie ihre humanitäres und entwicklungspolitische Glaubwürdigkeit, ihre Unabhängigkeit und ihre zivile Ausrichtung überhaupt noch in diesem Konzept bewahren? Oder Alternative, sollten sich nun arbeitsteilig mit dieser Militärstrategie arrangieren, ist Zusammenarbeit mit den besser ausgestatteten Akteuren der Sicherheitspolitik eine reizvolle Perspektive auch zur Erschließung neuer finanzieller Quellen? Diese Frage stammt aus der Einführung zu unserer Tagung. Haben wir uns jetzt mit Vordergründigen beschäftigt, möchte ich nun Ihren Blick auf etwas anderes lenken. Das, was dahinter steht, nämlich globale Sicherheits- und Entwicklungspolitik. Und auch hier kann man die deutsche Politik nicht verstehen ohne unsere westlichen Partner, NATO, USA, die EU und die UN. Und gestatten Sie mir dazu auch einen Rückblick. Die meisten politischen Entscheidungsträger haben seit 1990 die marktwirtschaftliche Globalisierung als das sichere Schiff zu Wohlstand, Demokratie und Frieden überall propagiert, auch in ihrer Arbeit in der Dritten Welt. Noch vor 8 Jahren hat die UN-Millenniumserklärung die Chancen der Globalisierung hervorgehoben und am Rand der vorhandenen Ungleichheiten und Schwierigkeiten in die Entwicklungsländer des zu überwinden, auch durch Entwicklungszusammenarbeit des Nordens. Das Stichwort war Globalisierung menschlich gestalten. Aber ging man den Ursachen der globalen Unsicherheiten wirklich an? Erstens, Verarmung, verschärfte Ungleichheit, sozialer und politischer Zerfall, zunehmende Bürgerkriege um Macht und knappe Ressourcen in der ehemals zweiten und dritten Welt wurden lange als interne Probleme und Konflikte reduziert. Mit etwas humanitärer und Entwicklungshilfe, liberalen Wirtschaftsreform und Investitionen, Wahlen und zur Not mit internationalen Militärinventionen, dachte man, man könnte sie eindämmen. Zweitens, führte die Anschläge des 11. September, ich will wirklich zu diesem Thema kommen, das hat keiner bisher angesprochen, wirklich zu einem tieferen Nachdenken über Ursachen und über Antworten? Nein, ich sage nein. Es war eine Demonstration kriegischer Übermacht, war erstens die Folge und zweitens eine gefährliche Polarisierung zwischen der sogenannten zivilisierten Welt und der arabischen, muslimischen Welt, die man als sogenannte Brutstätte des Terrors bezeichnete. Heute verschleißt man sich in militärischen Interventionen, Beispiel Afghanistan, Beispiel Irak und gegen Aufstandsbewegungen und internationale Gewaltnetzwerke. Und jetzt, allerletzt, droht uns ein finanzieller 11. September, so sagt die Badische Zeitung vor kurzem, in dieser Krise des Finanzsystems, das als Herzstück des ganzen globalisierten Wirtschaft angewandt wird, wird nun ein Vielfaches der Mittel an humanitäre und Entwicklungshilfe verbrannt, die wir brauchen könnten. Die Krise wird auch weltweit Armut und Ungleichheit vergrößern. Und dann stellt sich die Frage heute ganz anders. Wie ist es mit der Glaubwürdigkeit bestellt in Bezug auf Globalisierung und Sicherheit in dieser Welt? Und aus eben diesen genannten Bedrohungen, die resultierende Unsicherheit, wird meiner Meinung nach von der westlichen Sicherheitspolitik nicht entsprechend aufgegriffen und gewürdigt. Obwohl es heute an allen Ecken bröckelt, orientieren sich die Bedrohungsszenarien und auch die Antworten immer noch auf der Verteidigung vor allem wirtschaftlicher Stärke, geostrategischer Interessen. Wir wollen politisch überlegen sein, wir wollen die militärische Vormacht besitzen und wir bleiben auf den War on Terror eingeschworen. Sicherlich, das stimmt, betont die deutsche Sicherheitspolitik neben den militärischen Mitteln, also der Hard Power, auch die Notwendigkeit staatlicher und humanitärer Entwicklungszusammenarbeit, Soft Power. Doch vom politischen Gewicht und vom finanziellen Volumen bleiben diese meiner Meinung nach marginal. Und mit der neuen Legitimierung und Einbindung der Entwicklungszusammenarbeit in die Sicherheitspolitik und auch in militärische Interventionen, man nennt es ja vornehm Verschränkung, gerät sie doch in eine fragwürdige Schräglage. Wie sieht es unsere Schlussfolgerung aus?
Ja gut, bevor Sie fragen,
wir haben so eine Deklaration damals abgegeben, 2003, über Sicherheit ist unteilbar. Ich will das nicht neu zitieren, aber zu den Fragen doch kommen. Wir haben uns vor 4 Jahren eine Frage gestellt, müssen Sie ja heute an dieser heutigen neuen Sturmwarnung widerstellen. Ist das Boot dieser Sicherheitspolitik sturmfest und tragfähig? Können wir darauf vertrauen, dass es nachhaltig und möglichst umfassend menschliche Sicherheit in dieser unsicheren Welt bringt oder nicht? Sollte dieses Boot zu viele Lecks und zu wenig Aufnahmekapazität haben, wäre unserer Meinung nach die Werbung für dieses Boot und erst recht die Mitfahrt darin höchst gefährlich. Und dann hätten wir die Verantwortung, es zunächst von Grund auf zu überholen oder einen Neubau zu fordern. Vielen Dank.